Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cobains Erben. Es ist nicht selten der Fall, dass Menschen sich besonders für Kunst interessieren, die mit Glauben, mit religiösem Glauben, nicht so viel anfangen können oder nichts mehr anfangen können. Aber warum ist das eigentlich so? Was haben Kunst und Religion gemeinsam? Und können die beiden vom jeweils anderen profitieren? Diesen Fragen versuchen wir heute auf die Schliche zu kommen in einer Doppelfolge. Das ist eine ganz besondere Folge, die ihr gerade hört. Denn denjenigen, den ihr nicht hören werdet, das ist Jay. Der ist diesmal nicht mit dabei, sondern im ersten Teil unterhält sich Gofi, also ich, mit dem Theologen Christoph Wüsinger, der Professor ist für Gemeinde- und Religionspädagogik an der EH Darmstadt. Und der sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit auch mit den Themen Kunst, Ästhetik und Glaube beschäftigt hat. Wir sind schon ziemlich lange Freunde, der Christoph und ich. Und ich habe einfach mal gefragt, sag mal, hast du mal Lust, mit mir über dieses Thema zu reden? Und der Christoph hat gesagt, oh ja, das mache ich gerne, das interessiert mich nämlich total. Und deshalb kommen wir beiden ins Gespräch und denken darüber nach, was haben Religion und was haben Kunst eigentlich gemeinsam? Und wo überschneidet sich das? Was können die beiden voneinander lernen und so weiter? Ein ganz, ganz schönes Gespräch. Das ist der erste Teil dieser Folge. Und im zweiten Teil untersuche ich einen Text des Dichters und katholischen Mystikers Thomas Merton. Der hat viele wirklich tolle Bücher geschrieben. Und in einem dieser Bücher hat er einen, wie ich finde, total spannenden Text geschrieben, der heißt Wort an Dichterinnen und Dichter, also auf Englisch eigentlich A Message to Poets. Ich habe das aber übersetzt und habe daraus gemacht Wort an Dichterinnen und Dichter. Und in diesem Text beschreibt er in ganz dichter und in ganz mystischer Sprache die Bedeutung, die Kunst für Gesellschaft hat. Und ich habe gerade gesagt, ich habe diesen Text übersetzt und den lese ich euch vor, so wie ich den übersetzt habe. Und ich gebe eine Einführung. Wer war das eigentlich, Thomas Merton? Unter welchen Umständen hat er diesen Text geschrieben? Warum hat er sich für das Thema interessiert? Und dann versuche ich eine Interpretation oder eine Deutung, also wie ich diesen Text verstehe. Ich finde ihn super. Ich bin mir nicht sicher, dass ich ihn in allen Punkten zustimme. Aber ich finde ihn total interessant für Menschen, die sich für beide Themen interessieren, sowohl für Kunst als auch für Spiritualität. Ich habe beide Folgen übrigens schon vor 5 Jahren aufgenommen. 5 Jahre? Ja, vor 5 Jahren, genau. Und deshalb ist der Jay nicht mit dabei, weil es damals Cobains Erben noch gar nicht gab. Aber beide Folgen sind echt schön und ich habe gedacht, wir sollten euch das nicht vorenthalten. So wie wir euch kennengelernt haben, seid ihr an diesen Themen interessiert. Und deshalb ist das jetzt mal die besondere Special-Doppelfolge von Cobains Erben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung. Warum interessiert dich als Theologe das Thema Kunst? Hat das was mit Theologie zu tun?
Ja, ich würde es nochmal vielleicht ein bisschen umwälzen. Die Frage der Ästhetik. Aha. Also für mich ist es eher eine Frage, mich interessiert vor allem Ästhetik und über die Beschäftigung mit Ästhetik interessiert mich dann auch die Kunst.
Kannst du mal für alle, die das nicht wissen, sagen, wo der Unterschied ist zwischen, also was ist Ästhetik, was ist Kunst?
Ja, genau. Ich glaube, wahrscheinlich kann man beides gar nicht richtig definieren, aber man kann es zumindest in gewisser Weise historisieren. Hm. Ästhetik, wenn man es vom griechischen Aisthanoma nimmt, ist Wahrnehmen. Und die ästhetische Fach der Ästhetik beschäftigt sich vor allem mit der Wahrnehmungslehre oder die Art und Weise, wie wir was wahrnehmen. Die Ästhetik allerdings im Volksmund oder wie wir es gebrauchen, bedeutet ja erstmal, das ist ästhetisch. Also ja. Ich habe mir einen Porsche SL, nee, Mercedes SL gekauft. Das ist so ein typisches Beispiel. Und der Wagen ist ästhetisch. So. Was ich sagen will, ist, der ist schön. Das macht was mit mir, wenn ich den besitze. Ja. Und das ist eine Art von Ästhetik, wie sie vor allem dann in der Romantik betrieben wurde, wo man sich überlegt hat, was ist das Schöne mit goldener Schnitt und wie muss ein Gemälde richtig aufgebaut sein, bis dann so Leute auftraten wie, ich bin da aber kein Experte in der Hinsicht, was ist sich Caravaggio, der dann auf einmal die, ich meine, es war die Maria, porträtiert hat, indem er eine Prostituierte genommen hat und gemalt hat. Mhm. Und der dann besonders auch zum Beispiel wieder das Hässliche betont hat, obwohl diese Bilder alles andere als hässlich sind, also nicht falsch verstehen, aber der darin eine Spannung reingebracht hat und man jetzt bei der Ästhetik nicht einfach, also im wissenschaftlichen Kontext da sagen würde, man beschäftigt sich mit dem Schönen, sondern mit der Art, wie wir was wahrnehmen, was uns bewegt, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir was wahrnehmen, und das kann ja auch was Verstörendes sein, was Hässliches sein und so weiter und so fort. Und darin sehe ich dann auch die Aufgabe der Kunst, jetzt als Wissenschaftler. Und ich muss auch gleich dazu sagen, ich bin da, also nicht, dass das falsch rüberkommt, ich habe da mal eine Lehrveranstaltung, ich bin aber echt Spezialist auf dem Gebiet. Es gibt Lehrstühle für Ästhetik. Ja, ja, ich kann mir vorstellen, wenn die das hören, dann verdrehen die die Augen und denken sich, was ist denn unterbelichtet?
Nein, werte Kollegen, also seien Sie ganz unbesorgt. Mich interessiert wirklich nur deine Herangehensweise an das Thema. So ganz niederschwellig und so, weil ich als Künstler, glaube ich, eine andere Herangehensweise an das Thema Schönheit, Hässlichkeit, Ästhetik und Kunst habe. Und das deine Sichtweise interessiert mich gerade deshalb so.
Genau, also der Punkt wäre dann, dass ich sagen würde, das wäre ja auch für mich die Aufgabe der Kunst, was zu tun. Also ein Kunstwerk funktioniert dann, wenn es was mit mir macht. Hm. Und ein Kunstwerk gerät in Vergessenheit, wenn es, ich sag mal, erstarrt, wäre jetzt so ein Begriff aus der Semiotik, also wenn wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Wenn wir dran vorbeigehen und es macht überhaupt nichts mit uns. Aber ein Kunstwerk funktioniert, wenn es fasziniert, wenn es irritiert, wenn es für Empörung sorgt und so weiter und so fort. Das heißt, wenn derjenige, der damit konfrontiert wird, in irgendeiner Art und Weise angerührt wird, sage ich mal.
Ja.
Und da wäre ja dann auch schon sozusagen so ein bisschen der Zwischenschritt, warum interessiere ich mich als Theologe für Ästhetik und Kunst?
Ja.
Naja, weil ich glaube, an der Stelle sind diese zwei Gebiete natürlich wesensverwandt. Die Frage ist ja auch, wenn wir uns als Theologen beschäftigen, fragen wir auch, wie nehmen wir Dinge wahr? Mhm. Warum nehmen wir Dinge auf eine bestimmte Art und Weise wahr? Warum irritiert uns manches? Warum passiert da manches? Gerade als praktischer Theologe, ich beschäftige mich ja mit Bildungsprozessen, mit Predigt, mit Seelsorge und so weiter und so fort. Und gerade, ich sage jetzt mal, bei einer Predigt, also wann ist eine Predigt schön? Wann irritiert sie? Wann empöre ich mich darüber? Warum passiert das? Was passiert eigentlich, wenn ich in Sonntagsgottesdienst gehe und dann sitze ich da 1,5 Stunden und das erzeugt in mir so viel Bewegung, dass ich eigentlich 1,5 Stunden an meinen Hamster zu Hause denke und dann gehe ich wieder. Also das sind ja alles Dinge, die da passieren. Deswegen ist das für mich schon noch wichtig. Ja, klar, ja. Logisch.
Also für manche Leute ist Kunst doch so eine Art Ersatzreligion. Das kann man in einem bestimmten Milieu beobachten. Leute gehen lieber ins Museum als in die Kirche. Bei der Betrachtung eines Kunstwerkes oder bei der Rezeption einer schönen Oper oder eines Konzertes oder was weiß ich, ja, da sagen Leute, da erlebe ich das, was ich vermeintlich in der Kirche erleben sollte, aber das ist mir da noch nie begegnet. Und dann wird das so eine Art, also Ersatzreligion ist ein bisschen polemisch vielleicht, aber die Kunst tritt an die Stelle der Religion in dem Fall, oder? Welche Parallelen gibt es da?
Also das ist ein Thema, was durch verschiedene Perspektiven schon durchgeleuchtet wird. Ich meine, die eine Seite ist, ich komme ja aus Wien.
Ja.
Und also wenn man in Wien groß wird oder in Wien wohnen 2 Millionen Leute, also wer ist Mann in Wien? Jeder ist anders, ist ja völlig klar. Ich bin in Wien groß geworden und ich hatte so ein Abo-Theater der Jugend und das hat mich schon fasziniert. Ich bin total gern ins Theater. Ich war aber auch total gelangweilt teilweise. Also, man muss dazu sagen, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Wunschtraum der Kunstschaffenden, dass Leute in diese Vorstellungen gehen und dann da quasi religiöse Erlebnisse haben. Ja? Ich bin da, also das würde ich nur mal ein bisschen bisschen relativieren in dem Sinne. Also ich glaube schon, dass es das gibt, dass Menschen, das kennen wir auch vielleicht alle, also wenn wir überlegen, was waren denn Momente, die uns wirklich fasziniert haben, die uns wirklich irritiert haben, dann kann das durchaus auch mit Kunst zu tun haben.
Ja, also ich war sicher, weißt du, du hörst einen Song, der berührt dich wirklich tief.
Schön. Ja,
das, ich hab das stellenweise gehabt. Ich fahr Auto, ich höre einen Song, mir kommen die Tränen, wenn ich dem Lied zuhöre, weil mich das in dem Moment so tief anfasst irgendwie, ne?
Genau.
Dass man schon fast von einem religiösen Erlebnis oder zumindest, dass man sicher von einem spirituellen Erlebnis reden kann, in dem Fall.
Mhm. Ja, ich bin da total zurückhaltend, weil ich, also, warum bin ich zurückhaltend? Mhm. Ich würde dir zustimmen, würde sagen, ja, natürlich. Mhm. Gleichzeitig ist ja völlig unklar, was ist ein spirituelles Erlebnis? Was ist ein religiöses Erlebnis? Klar, also warum nicht? Also wenn jemand 140 Millionen für einen Kunstgegenstand ausgibt, dann wird er darin irgendwas sehen. Muss mit ihm was machen.
Es sei denn, es ist ein Spekulationsobjekt sozusagen, ne? Also eine Kapitalanlage, das geht natürlich auch. Das
ist richtig.
Ist dann vielleicht nicht unbedingt religiös.
Der Kunstmarkt ist auch stark geprägt natürlich von kapitalistischen Strukturen. Ja. Künstler müssen versuchen, irgendwie zu monetarisieren, was sie herstellen, also Geld damit zu verdienen. Sie machen Ausstellungen. Die klagen auch teilweise darüber, dass sie dann den potenziellen Käufer in den Arsch kriechen müssen und fühlen sich da prostituiert.
Ja, sicher, weil das ist die Doppelrolle zwischen Künstler und Unternehmer. Und das ist oft eine ganz große Spannung. Die kann ich jeden verstehen, der meckert. Ich meine, die ganz viel Geld verdienen, die meckern vielleicht zu Unrecht, aber alle anderen, da kann ich ja schon nachvollziehen.
Naja, das ist ja klar, es gibt viele Leute, die Künstler, die diese Existenz als Künstler darin natürlich eine große Verheißung sehen. Mhm. In wenig definierten Strukturen, sich selbst entfalten. Da kommt ja viel zusammen. Und dann gibt es natürlich die herausragenden Leute, Gerhard Richter oder Ai Weiwei oder wie sie auch heißen, die natürlich damit unendlich viel Geld verdienen. Damien Hirst und wie sie alle heißen. Ja. Aber das ist ja erstmal nicht die Regel. Also du fängst ja nicht quasi als Erwin Wurm an und machst One-Minute-Sculptures, sondern du versuchst irgendwen zu verklicken, dass das jetzt Kunst wäre und alle sind aber davon überzeugt, dass, naja, du bist auf jeden Fall kein Künstler.
genau.
Und das ist natürlich dann sozusagen die Spannung. Mhm. Aber wir waren eigentlich ganz woanders.
Ja, wir hatten eher über die Parallelen zwischen Religion, religiösem Gefühlen und
Kunst. Und Glaubenserfahrung, ganz genau. Genau. Also die Frage ist ja, was ist auch eine Glaubenserfahrung? Also ist die Glaubenserfahrung die Erfahrung, die mich sozusagen herausreißt aus dem, die mich transzendiert? Das kann ich schon bis zu gewisser Weise nachvollziehen, dass es diese Form der Erfahrung, dass ich das dann als religiös konnotiere. Also ich spreche jetzt mal als Phänomenologe. Ich finde mich vor in einer Situation, die ich nicht erfassen kann, die ich nicht deuten kann, denen ich keine Worte geben kann. Und weil es all das, was ich gewohnt bin zu symbolisieren, also in meine Kategorien meines Denkens einzuordnen, sprengt, sage ich dann, das ist eine spirituelle Erfahrung oder das ist eine religiöse Erfahrung. Oder solche Erfahrungen mache ich dann in einem künstlerischen Kontext und nenne es dann halt eine, wie sagt man denn bei Künstlern, also eine Kunsterfahrung oder so. Eine spirituelle Erfahrung des künstlerischen Kontexts. Logisch. Würde ich sagen, natürlich. Ist ja jetzt Quatsch zu sagen, dass es das nicht gäbe. Warum das denn nicht auch eine religiöse Erfahrung? Warum nicht? Also von mir ist gerne. Ist ja kein Problem.
Das ist ja auch zu beobachten, dass Künstler, also berühmte Künstler, erfolgreiche Künstler, dass die schon auch, dass denen schon so ein gewisser Guru-Status auch zugestanden wird. Also man begegnet diesen Leuten schon ein bisschen so quasi wie religiösen Oberhäuptern. Also das ist jetzt einer, der hat wirklich irgendwie Einblick in irgendetwas ganz Mystisches, was wir alle nicht verstehen, nämlich Kunst. Ne? Kunst hat ja dadurch, dass viele Leute sich zwar dafür interessieren, aber die allerwenigsten von sich behaupten würden, dass sie wirklich davon Ahnung haben von Kunst. Ne? Hat das so
ich auch nicht.
Wir arbeiten alle. Aber das hat so was Mystisches irgendwie. Dann kommt einer daher und sagt, ich bin Künstler, ich weiß genau, was ich da tue. Und alle sagen, echt, wow. Ne? Er muss ja auch wissen, was er da tut. Wir verstehen es nur nicht, was er da tut. Seine Bilder werden vor 2 Jahren noch gar nicht als Bilder anerkannt worden, aber mittlerweile verdient er damit Millionen. Also müssen es Bilder sein. Also muss der irgendetwas wissen, was wir nicht wissen. Und so begegnet man diesem Menschen dann. Mhm. Es gibt, ich weiß nicht, ob du den Maler Markus Lüpertz kennst. Der sagt von sich selbst, er ist halt ein Genie und alle anderen sind es nicht. Fertig. So wird er auch behandelt. Ja. Ne?
Also das ist natürlich ein raffinierter Kniff von ihm, weil wir das gerne hätten. Also es gibt diese Genie-Diskurse. Mhm. In der Zeit, also ich kann das jetzt nicht genau verorten, da müsste ich jetzt nachgucken, aber ich würde das in eine ähnliche Zeit jetzt intuitiv erstmal setzen, so deutsche Romantik, wo wir anfangen mit Genies. Die Genies, das sind die, die uns nochmal auf eine ganz andere Weise begegnen, die Welt erschließen und so weiter und so fort. Genau. Ich halte von diesem Genie-Diskurs aus anderen Gründen echt super wenig. Ich finde, das hat einen anderen Grund, den kann ich ganz kurz, das ist jetzt nicht super spannend, aber ich arbeite in Heidelberg. Heidelberg ist Elite-Universität und hier wird ständig von vor allem organisatorischer Seite betont, wie elitär wir sind. Mhm. Ich finde das furchtbar. Das mit dem ganzen Elite ist im Grunde nur ein Umverteilungsprogramm. Also es geht darum, dass man den gesamten Kuchen, dass man das, was man hat, die Stücke, die verteilt man jetzt nicht mehr gerecht, sondern man guckt, wer sind die besonders Tollen, die bekommen ganz besonders viel, dass sie noch ganz besonders toller werden. Das kann man machen. Warum will man das machen? Weil man natürlich sieht, dass amerikanische Universitäten zum Beispiel, die besonders viele Mittel haben, dann besonders viele Nobelpreisträger hervorbringen. So. Und die Frage ist, haben wir in Deutschland nicht ein völlig anderes Denksystem, was unsere Bildungseinrichtung betrifft? Also, dass wir nicht weniger elitäre Supercolleges haben, Harvard, Yale, Princeton und Stanford oder keine Ahnung was, sondern dass wir auf breiter Basis eigentlich eine sehr hohe Bildung garantieren. Wenn du in Deutschland, in Hamburg studierst, in Heidelberg studierst, in Berlin studierst, in Göttingen studierst, in Marburg studierst, in München studierst, wo auch immer, du kriegst eine sehr, sehr gute Ausbildung. Deswegen ist es in Deutschland auch gar nicht so relevant, wo du studiert hast, sondern vielmehr, was du studierst und mit welchem Erfolg. So, und jetzt fängt man aber an, dieses amerikanische System zu adaptieren und so eine Elitebildung zu machen und damit sozusagen eine Umverteilung. So,
ja, das ist wie in der Bundesliga die Fernsehgelder. Das ist dasselbe Prinzip. Genau. Ne? Je höher du in der Tabelle stehst, desto mehr Kohle kriegst du. Ja, ja.
Und jetzt sagt der Künstler sich vor sich, ich bin ja ein Genie. Jetzt kann man natürlich sagen, die kapitalistische Logik dahinter ist natürlich, auch wenn er das vielleicht gar nicht intendiert. Also der sitzt ja vielleicht gar nicht zu Hause und denkt sich, ich bin Genie, weil dann verdiene ich noch mehr Geld, sondern das kann ja auch so ein spontanes inneres Selbst sein. So, wie kommt das zustande? Das kann man natürlich jetzt wissenschaftlich wieder schon ein bisschen besser beschreiben. Walter Benjamin, der war ein deutsch-französisch-deutscher Philosoph, vor allem in der Zwischenkriegszeit. Der hat sich literarisch betätigt, hat viele Rezensionen geschrieben, gilt als einer der, ich sag mal, Initiativen der Frankfurter Schule. Und Walter Benjamin hat einen sehr interessanten Ansatz dargelegt. Er hat gesagt, der Kritiker ist Mitschaffender des Kunstwerks. Ja. Also das Kunstwerk an sich ist nicht das, sondern die Art und Weise, wie es rezipiert wird, ist Teil des Kunstwerks selbst. Und das ist genau der Mechanismus, den du jetzt angesprochen hast. Also das Bild ist erstmal ein Bild, aber die Art und Weise, wie wir es betrachten, macht was mit dem Bild. Mhm. Das kann man ja im Louvre wunderschön beobachten. Mhm. Die Leute, die im Louvre kommen, die Mona Lisa sind einerseits irgendwie enttäuscht, weil das so ein kleines Ding ist, aber auch fasziniert, weil sie wissen, das ist jetzt irgendwie das bedeutendste Kunstwerk der Welt. So. Ja. Ja. Jetzt mehr enttäuscht oder soll es jetzt mehr fasziniert sein? Ja. Und das heißt, wenn man diesen Menschen zuschreibt, dass er ja das Genie ist, dann macht das was mit ihm und er natürlich dadurch, dass es ihm zugeschrieben wird, macht mit ihm selbst was und er versteht sich dadurch und seine Kunstwerke genauso. Das heißt, und jetzt komme ich wieder sozusagen zurück, ein schlauer Künstler, bin ich gar nicht sicher, also das mit dem Guru finde ich eine schöne Figur, weil ein schlauer Künstler würde nicht sagen, mein Kunstwerk bedeutet dies und jenes. Das ist der absolute Tod im Topf. Ja. Weil wenn du sagst, mein Kunstwerk bedeutet dies und jenes, dann machst du ja quasi eine Schließung und fangst an, diesen Rezeptionsprozess zu schließen. Mhm. Wenn ich weiß, was das Kunstwerk bedeutet, kann ich auch weitergehen, weil dann habe ich es kapiert. Mhm. Aber Kunstwerk, das ich nicht kapiere, wo ich dran hängen bleibe, wo einer sagt, das ist so und der andere sagt, nee, das ist so, dann habe ich einen Rezeptionsprozess. Das stimmt. Und das ist das, was das Kunstwerk am Laufen hält. Ja. Und deswegen ist gerade die Guru-Figur für einen Künstler ja ideal, weil in der Projektion, dass der es wissen wüsste und wir vielleicht daran uns beteiligen könnte, natürlich genau diesen Prozess freisetzt und damit seine Kunst natürlich als wertvoll signifiziert, als mystisch, als genial oder wie auch immer.
Ja,
vielleicht eine religiöse Figur darin, sicher, klar.
Also ich habe den Eindruck, dass solche Leute zu quasi religiösen Figuren werden und dass die auch gerne so gesehen werden, weil es ja nicht nur, weil ja sozusagen nicht nur die Künstlerin, der Künstler davon profitiert, weil die jetzt irgendwie einen höheren Status haben oder sowas. Marina Abramović zum Beispiel, oder? Die Performance-Künstlerin.
Ja, kenne ich.
Klar, kennst du ja. Und also die hat doch dieses Kunstwerk gemacht, das sie eben in der MoMA gesessen hat in New York und die Leute durften sich ihr gegenübersetzen.
Ja,
sie durften ihr gegenübersetzen und sie nur anschauen. Niemand hat gesprochen. Ja. Sie hat versucht, keine Miene zu verziehen. Die Leute sind ja stellenweise in Tränen ausgebrochen.
Darf ich kurz was lesen?
Ja, klar, natürlich. Das ist selbstverständlich.
Das ist hier von Knapp. Wie heißt sie mit Vornamen? Lore Knapp. Ja. Formen des Kunstreligiösen.
Formen des Kunstreligiösen. Siehst du, das ist doch genau das Thema. Ja.
Einleitung, erste Seite, Einleitung. Okay. The Artist is Present, so hieß diese Performance von Marina Abramović. Im Frühjahr 2010 führte, also das ist jetzt die Art und Weise, wie sie rezipiert wird. Okay. Im Frühjahr 2010 führte Marina Abramović anlässlich einer Ausstellung im Museum of Modern Art New York eine außergewöhnliche Performance durch. Sie tat nicht mehr und nicht weniger als 3 Monate lang im unteren Geschoss der Ausstellung auf einem Stuhl zu sitzen und den Menschen in die Augen zu sehen, die ihr gegenüber Platz nahmen. Sie saß dort an 6 Tagen der Woche immer 7 Stunden am Stück ohne Pause. Ohne zu essen, ohne zu trinken und stellte die Performance über ihre körperlichen Bedürfnisse. Ja. Es bildete sich eine lange Schlange und immer mehr Menschen kampierten nachts vor dem Museum, um sich ihren Blick und ihre Anwesenheit am nächsten Morgen direkt aussetzen zu können. Viele fingen an zu weinen, berichten von einer ungeheuren Energie, von Kraftströmen, von heilender Wirkung, von einer lebensverändernden Erfahrung, als sei Abramović eine Magierin oder Heilige. Abramović machte sich zu einer neuen Geistlichen, und jetzt kommt es im Sinn Pierre Bourdieus, der die schwindende Rolle der Religion in der westlichen Gesellschaft mit einer Erweiterung des religiösen Feldes einhergehen sieht und so weiter und so weiter. Also ich wollte nur deine These nochmal untermauern.
Ja, danke, das bestätigt doch alles, was ich gesagt habe. Und es erinnert natürlich, was Marina Abramović getan hat, erinnert natürlich an die alttestamentlichen Propheten. Denn die haben ihre Botschaft mit Performances unterlegt, die stellenweise sehr an die Grenzen des gesundheitlich Zumutbaren gegangen sind. Ja. Ne? Ja. Also ob die nun jahrelang irgendwie auf einer Seite gelegen haben oder 3 Jahre mit nacktem Gesäß durch die Gegend gelaufen sind oder was die dann auch immer gegessen oder getrunken haben, um ihre Botschaft rüberzubringen. Das ist im Prinzip hat Abramović genau dasselbe gemacht, als sie sich 7 Stunden am Stück hinsetzt, nicht auf ihre körperlichen Bedürfnisse Rücksicht nimmt und diese Performance durchzieht. Ja, und dann passiert tatsächlich irgendwie etwas quasi Religiöses mit den Leuten. Das ist doch hochinteressant, oder?
Also sind es 2 Spuren, die du legst. Das eine ist die alttestamentlichen Propheten. Ich kenne ehrlich gesagt keine Untersuchung, die mal als Performance-Künstler zu untersuchen.
Also das würde mich wirklich mal interessieren. Also das liegt doch auf der Hand eigentlich.
Ja, die Idee, ich habe mal einen Studientag gemacht, als ich noch studiert habe zum Thema Kunst und Religion. Ich wollte unseren Alttestamentler hier dazu bewegen, das doch mal in einen Vortrag zu probieren. Das kam dann nicht zustande. Ja. Aber ich bin da völlig bei dir. Also genau, es liegt eigentlich völlig nahe. Ja. Und ich finde, man sollte aus performance-theoretischen Theaterwissenschaftlichen, die Theaterwissenschaft ist eigentlich die Theorie, die vor allem diese Performance-Theorien, Erika Fischer-Lichte, würde ich sagen, Entschuldigung, wäre da. Eigentlich einer der Leit-Theoriegeberinnen. Die andere ist genau das quasi-religiöse der Performing Arts. Ist Liturgie, was wir im Gottesdienst feiern, nicht auch eine Aufführung?
Absolut, ja klar. Das Heilige wird performativ in dem Fall, oder? Also das Heilige ist ja auch nur dadurch präsent, könnte man sagen, indem die Handlung vollzogen wird.
Das ist genau jetzt eine schöne Schnittstelle zwischen Performing Arts und bildender Kunst zum Beispiel. Also ein bildender Künstler, das wäre die klassische Kunsttheorie, hat 3 Instanzen. Du hast einen Künstler, der jetzt mehr oder weniger Genie ist, der aus seinem Genius heraus ein Kunstwerk erstellt. Und dieses Kunstwerk wird dann nochmal rezipiert von Rezipienten oder Rezipientinnen. Bei der Performing Arts fällt das alles in eins. Du hast eine Künstlerin, die selbst sich in der Performance zum Kunstwerk macht, Kunstwerk selbst geht aber nicht ohne die Rezipienten, die Teil dieser Performance sind.
Ja, genau, stimmt.
Also bei Marina Abramović, der Artist is present, ist ja sozusagen die Menschen, die Schlange stehen, die hier gegenüber sitzen. Die sagen, das war jetzt eine religiöse Performance, ist ja Teil des Kunstwerks selbst. Das heißt, das fällt jetzt alles ins Eins und es ist nur in dem Augenblick anwesend, wo es performiert wird. Mhm. Du hast dann höchstens Artefakte, der Stuhl, auf dem sie gesessen hat, weiß ich auch nicht, das T-Shirt, das bei der Nietzsche-Performance irgendwie voll Blut noch überbleibt und so weiter und so fort. Das ist hochwertvoll. Es gab mal in Österreich eine Meldung, das fand ich auch interessant, dass ein Hemd gefehlt hätte nach einer Nietzsche-Performance. Und da haben sie alle fehlerhaft dieses Hemd gesucht. Und ich dachte so, ihr seid ja auch witzig. Einerseits sind die Performance-Künstler so, alles ist flüchtig und alles ist nur im Moment, aber das Hemd ist natürlich dann scheiß wertvoll und das wollen sie dann haben. Weil das natürlich das Fuck und so weiter und so fort.
Das ist schon fast so ein, wie heißt das immer? Eine Reliquie, das Turiner Grabtuch, das ist so
ein Reliquie. Ganz genau. Ja. Also die Reliquien sind diejenigen, die quasi als Zeichen oder vielleicht sogar als Signifikanten dazu dienen, nochmal was zu signifizieren, was gar nicht mehr da ist, aber was noch ein bisschen Teil hat daran wo ich dann noch. Du hast jetzt den Begriff des Heiligen gebracht. Also da war was Heiliges und vielleicht hat sich das ja so ein bisschen darin konserviert. Und wenn ich das habe, dann kann ich da noch partizipieren. Und ja, also
das ist das Konzept von Reliquien, oder? Das ist doch, darum geht's doch. Also wenn du siehst, wie zum Beispiel in der Grabeskirche in Jerusalem die Gläubigen die Platte küssen, auf der Jesus vermeintlich gesalbt worden ist, der Leichnam von Jesus.
Genau.
Ich habe das mal beobachtet, da kniete eine Frau davor, die weinte. Die hat den Stein geküsst, die hat geweint, die hat sich dem Heiligen ganz, ganz nah gefühlt, weil sie dem Gegenstand ganz, ganz nah gewesen ist. Ja. Ne? Mich als Protestanten hat das komplett überfordert. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ne?
Hat sich überfordert?
Das hat mich komplett überfordert. Ich habe das voller Verwunderung. Ich habe die Frau bemitleidet. Ich habe gedacht, in was für einem fucking Film bin ich hier eigentlich gelandet? Erst später, als ich älter wurde und reifer und dann den Ort nochmal besucht habe, habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich kann euch ein bisschen verstehen, vielleicht.
Das ist witzig. Die wie sagt T.S. Ullmann singt das einmal, protestantisch schlecht gelaunt. Also, genau. So, wir kommen so in die Grabeskirche und dann machen Leute was religiöses und wir denken so, ah, was sind denn das für Typen? Ja.
Genau. Stimmt, hast du recht.
Können die mal bitte wieder ihre Fassung gewinnen? Fassung. Können wir das jetzt bitte mal vernünftig hier machen?
Genau.
Entschuldigung, ja, also ich kenne das auch. Ich war einmal in der Grabeskirche und ich habe das auch miterlebt. Ich habe das noch, also eine Szene vor Augen, wo, weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, waren verschiedene Menschen, die haben dann auch ihre Kreuze mitgebracht, haben die auf die Grabplatte gelegt und haben die so gerubbelt.
Ah, dann wurden die aufgeladen.
Ja, quasi. Also man lädt die dann auf, die haben dann das Heilige berührt, die konservieren dann irgendwie das Heilige und das kann ich mir dann umhängen. Also,
dann musst du in einem Jahr wiederkommen, um es wieder neu aufzuladen, weil die ganze Kraft ist möglicherweise schon verbraucht.
Ne? Und jetzt sind wir eigentlich genau in dem, was du völlig zu Recht sagtest, wo ist eigentlich die Schnittstelle zwischen Kunst und Religion, zwischen Ästhetik und Religion? Ich würde sagen, guck mal, was ist denn etwas? Was ist denn dieses Kreuz, das auf der Grabplatte lag? Was ist denn die Grabplatte? Also wenn ich jetzt diese banale Frage stelle, was ist denn diese Grabplatte? Wie willst du das denn jetzt beantworten? Also was ist es denn? Soll ich jetzt als Physiker hergehen und soll sagen, ja, die ist so lang und so breit und die besteht aus dem Stoff? Habe ich dann erfasst, was die Grabplatte ist?
Ja.
Wenn ich jetzt historisch rangehe und die ganze Geschichte schreibe, weiß ich es dann? Oder ist die Grabplatte nicht als religiöses Relikt, als Artefakt, als Reliquie, als Kunstgegenstand etwas, das sich nicht schließen lässt? Also egal, wie ich versuche es zu beschreiben, mir ist immer klar, ich habe damit zwar irgendwie was beschrieben, aber ich kann es nicht beschreiben, ich kann es nicht fassen. Mhm. Es entzieht sich mir immer, weil jede Form, wie ich versuche, mich dem zu nähern, da ist noch immer noch mal mehr. Also und auf einmal merke ich, dass die Art und Weise, wie ich etwas begegne, in mir nur anzeigt, dass es mein Mangel ist, dass es ein Überschuss ist. Also dort kommt ein Überschuss und ich realisiere aber bei mir immer nur einen Teil davon und weiß, dass da noch mehr ist, aber kann sozusagen, wäre nur auf meinen Mangel gestoßen. Und jetzt passiert genau das, wo sich dann eben auch Kunst und Religion trifft, ist, was ist dieses andere, das Entziehende, dieses dieses Meer, das ich aber auch nicht fassen kann, weil jedes Mal, wenn ich es fassen will und sei es, dass ich es irgendwie beschreibe, weiß ich immer, das ist ja wieder nur eine neue Bewegung und diese gleiche Bewegung erzeugt aber immer wieder das, dass es halt immer noch nicht ist. So. Und diese Fragen nach dem, was ist das andere dessen, was ich habe, und das macht was mit mir. Mhm. Wie du jetzt das mit der Krabbel, was hast du gesagt, es hat dich verstört?
Es hat mich verstört, ja.
Eva, ja. Du hast nicht verstört gesagt.
Irritiert, habe ich gesagt, irritiert? Ich weiß nicht genau.
Überfordert.
Es hat mich überfordert.
Überfordert, das war's. Also überfordert. Das ist eine schöne Sprachfigur. Es fordert mich, aber es überfordert mich. Also es ist mehr darin. Und vielleicht nehme ich genau dieses zufällige Verb auf, des Überfordertseins. Und daran, später bin ich dann reifer geworden und dann.
Ja. Hatte Begrifflichkeiten gefunden. Weißt du, ich denke gerade, während du das so ausführst, ich werde auf den Mangel gestoßen, dass ich das nicht irgendwie fassen kann, dass es für mich keine Möglichkeiten des Erfassens gibt, ja. Ob das Begriffe sind oder irgendeine Erklärung oder so, aber trotzdem stoße ich auf etwas, was da ist. Es ist mir unbekannt, aber es ist da. Ich kann es spüren, zumindest kann ich es bei anderen Menschen beobachten, dass es da ist. Dieser Mangel, den du beschreibst, das ist ja eigentlich ein Mangel meiner Fähigkeiten, das irgendwie zu fassen.
Entschuldigung, ja, das war ja, richtig.
Na, und, sehr wichtig. Aber das führt mich zu dem Gedanken, dass ich, also klar, wir versuchen uns die Welt rational zu erschließen, wir versuchen sie zu erklären, meistens, häufig. Manchmal ist es aber Menschen, auch so. Manche Menschen machen viele, genau. Aber manche ist es eben auch einfach nur erlebbar, erfahrbar, nicht weiter wirklich fassbar, oder?
Ja, also wie soll man diese Aussage verneinen?
Also. Okay, stimmt, ja. Hast recht. Stimmt, gemein, blöd, doofe Frage.
Nein, überhaupt nicht. Die Frage ist nur, was ist die Intention der Aussage? Also ich könnte jetzt weiter interpretieren und könnte sagen, die Intention deiner Aussage ist das, was wir Ratio, also wir versuchen uns zu verstehen, aber es gibt Dinge, die nur erfahrbar sind, ist sozusagen hier ein Konflikt zwischen Erfahrung und Verstehbarkeit.
Ja, schau mal,
deine Frage.
Genau, also genau, ich versuche das mal auszuführen, was ich meine. Ich betrete als Protestant die Grabeskirche. Ich beobachte, dass eine Frau ein Erlebnis hat, das ich nicht nachvollziehen kann, weil mir dafür vollkommen die Begrifflichkeiten fehlen. Ja? Und dann kommt es zu meiner Reaktion, dass ich das ablege. Es wird sozusagen gar nicht Teil meiner Erlebnisrealität, sozusagen, sondern ich sage einfach Aberglaube, Katholizismus, keine Ahnung. Hat nichts mit mir zu tun, ich gehe weiter. Jetzt kann aber vielleicht sowohl die Kunst als auch die Religion kann uns vielleicht Wege erschließen zu Erlebnissen, zu irgendetwas, was uns begegnet, was sozusagen unsere Realität erweitert. Wir können es immer noch nicht fassen. Wir können es immer noch nicht auf den Punkt bringen mit Begrifflichkeiten irgendwie. Aber wir können sagen, ich erlebe das hier. Das ist jetzt real, weil ich erlebe das. Und das reicht mir vollkommen. Aber dadurch wird es Teil von dem, was zu meinem Leben gehört.
Ja, ich entschuldige mich, Gofi. Es tut mir leid. Ich versuche noch.
Wofür entschuldigst du dich?
Für das, was ich gleich sagen werde. Ich versuche noch mal einen Schritt zurückzugehen. Die Frage ist, also du sagst, ich versuche es in Worte zu fassen. Ja. Ich kann es nicht. Also ich übersetze es mal mit, der Versuch, es zu symbolisieren, scheitert. Dann legst du es ab, hast du gesagt, und machst nicht Teil zu deiner Realität. Und da würde ich sagen, falsch. Allein die Tatsache, dass du heute noch darüber sprichst, dass es dich weiter beschäftigt hat, dass du gesagt hast, ich musste erst reifen, zeigt ja, dass du das irgendwie, dass es dich verfolgt hat.
Oh, das ist sehr, sehr interessant, ja. Du hast recht.
Heißt, dass die Möglichkeit des Nicht-Symbolisierbaren, und das wäre jetzt mal eine Wette, ich glaube sogar, dass das viel mehr uns weiter verfolgt, weil wir es nicht einfach im Verstehen realisieren können. Das heißt, psychoanalytisch würden wir jetzt sagen, es setzt sich als Rest im Unterbewussten ab. Und was wir nicht vergessen können, das verdrängen wir. Aber indem wir es verdrängen, wiederholen wir es ständig. Mhm. Also sozusagen, das kommt immer wieder. Und die Frage ist, an wann kommt der Punkt, wo das quasi wie erlöst wird, wenn ich symbolisieren kann? Und dann verfolgt es mich nicht mehr. Und dann würde ich sagen, Ja, aber ist das nicht eigentlich vielleicht, also wäre diese Pointe des Erlösens nicht genau umgekehrt und sagen, sind das nicht eigentlich die faszinierenden Phänomene, die ich gerade nicht symbolisieren kann? Mhm. Also jetzt wieder zurück auf die Frage, die ich versucht habe vorher zu interpretieren. Das, was ich nicht realisieren kann. Also was sind Dinge, die sich dem entziehen, die aber so mich bedrängen, dass ich noch Jahre später drüber spreche. Dass ich merke, mein protestantischer, mein deutscher Rationalismus, das abzulegen, ja, ist zwar ein netter Versuch, aber funktioniert nicht. Mhm. Und diese Dinge, also was verfolgt mich? Derrida sagt das so schön, Marx Gespenster, was guckt mich an, ohne dass ich sehen kann? Also das sind doch tolle künstlerische, religiöse Phänomene. Was lässt mich nicht los? Und was sind diese Dinge, von denen ich nicht loskomme, die ich nicht loswerde, die mich verfolgen? Natürlich nicht jeden Tag. Also ich meine, ich will das jetzt auch nicht bis in Exzess. Das gibt's auch. Also es gibt schwere traumatische Erlebnisse. Im Medizinischen, wenn man vom Trauma spricht, das sind dann Dinge, die auch wirklich bis zu pathologischen und somatischen Zuständen und so weiter gehen. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich etwas ist, was wir alle kennen, alle. Mhm. Ich meine, das fängt einfach mit dem Spracherwerb an. Also was sind die Dinge, die wir erleben? Was sind Dinge, die wir symbolisieren können? Was sind die Dinge, die sich der Symbolisierung entziehen? Und wie gehen die uns weiter an? Und was passiert da? Und ist Kunst, ist Religion im positiven Sinn, also ich versuche jetzt hier nicht Religion zu entwerten. Also man könnte jetzt verstehen, darin erklärt sich Religion. Dann würde ich völlig falsch verstanden werden. Okay. Religion erklärt sich dadurch nicht. Es ist aber eine Möglichkeit, sozusagen so eine Schließung vorzunehmen. Ich bin aber nicht so naiv zu denken, dadurch hätte ich es geschlossen und verstanden. Also das, damit kann ich sozusagen etwas an Religion, etwas an Kunst verstehen. Das würde ich in Anspruch.
Würdest du so weit gehen zu sagen, es gibt also gewisse Eigenschaften, die Kunst und Religion gemein haben? Kunst kann vielleicht sogar etwas verdeutlichen, was in der Religion eben auch passiert, nur darin geht der Begriff der Religion oder das, was Religion ist, eben nicht auf. Man kann es nicht gleichsetzen, aber es gibt gewisse Parallelen. So weit würdest du schon gehen.
Ja, du sagst Eigenschaften. Ich bin ein bisschen unterschiedlich, was genau eine Eigenschaft der Religion oder Eigenschaft der Kunst sein. Aber Phänomene, ja, genau. Also Phänomene. Es gibt Phänomene der Kunst, es gibt Phänomene der Religion, die ganz ähnlich sich zeichnen und wo ich sagen würde, ja klar, also natürlich. Genau.
Ja. Jetzt letzte Frage, weil wir müssen ein wenig zum Schluss kommen. Aber
Schade.
Ja, oder? Es macht Spaß. aber jetzt, was ich meine zu beobachten, aber möglicherweise stimmt das auch gar nicht, dass religiöse Menschen sich mit der Kunstrezeption vielleicht häufiger schwer tun. Mhm. Ja. Ist das fair zu sagen? Klar, es gibt sowas wie den Kulturprotestantismus, da würde ich sagen, ist es
möglich. Nein, langsam. Also jetzt geht's zu schnell. Okay. Was ist auch immer Kulturprotestantismus ist. Kulturprotestantismus ist ja oft eine bestimmte Bezeichnung, die von außen an eine bestimmte Gruppe herangetragen wird, um damit auszudrücken, dass sie nicht besonders fromm ist, sondern besonders kulturell ist. Ach, so. Okay. Es gibt aber auch Menschen innerhalb der religiösen Szene, die sich wahnsinnig intensiv damit beschäftigen. Ja. Also in Marburg gibt es ein Kirchbauinstitut, ein Institut für Kirchbau und kirchliche Kunst der Gegenwart. Mhm. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich damit zu beschäftigen.
Gibt es in Marburg?
Ja, in Marburg. Thomas Erne hat den Lehrstuhl. Die machen großartige Sachen. Es gibt ein schönes Buch, Der religiöse Charme der Kunst, der künstlerische Charme der Religion, die ganz viel von dem, was wir jetzt hier angerissen haben, auch schon ganz stark und viel bearbeitet haben. Cool. Es gibt Leute in Kassel wie Andreas Mertin, die ihre ganze, Existenz auf diesen Zwischenraum aufbauen. Es gibt Leute wie Bernd Beuscher in Bochum, die an der Stelle ganz viel machen.
Das sind Fachleute.
Es gab eine mittlerweile verstorbene Künstlerin, Benita Joswig, die war Pfarrerin. Die hat tolle Projekte gemacht. Die hat zum Buch an verschiedene Universitäten geschickt. Da haben die Sachen reingeschrieben, das gebunden. Die hat als Pfarrerin gearbeitet und als Künstlerin. Mhm. Es gibt, fällt mir nicht mehr alle Namen ein, aber es gibt auch viele Leute in der religiösen Szene, die sich intensiv mit Kunst im ganzen Spektrum von, ich sag mal, kulturell geprägt, liberal geprägt, ganz fromme Leute und so weiter und so fort, die sich damit beschäftigen. Aber deine Frage war ja eher, wie kommt das zustande, dass es eine gewisse Skepsis von Seiten oder bestimmter Gruppen des religiösen Spektrums gegenüber Kultur und Kunst gibt?
Ja, ich glaube, das ist gut formuliert. Ja.
Das glaube ich, könnte ich doch gut beantworten, weil darin natürlich ein Deutungsmachtkonflikt liegt. Also gehen wir nochmal zurück zum Kunstwerk. Wenn das Kunstwerk nicht einfach nur an sich etwas ist, also der Wert, die Bedeutung des Kunstwerks ermisst sich nicht nur daran, dass es halt in sich von einem Genius als geniales Produkt dasteht, sondern in der Art und Weise, was wir dem zuschreiben. Also indem ich dem begegne und dem was zuschreibe, indem ich dem begegne und das macht was mit mir, da passiert etwas. So. Und jetzt kann natürlich jemand auftreten und kann sagen, oh, das ist eine künstlerische Erfahrung, und jemand anders sagt, nee, ist eine religiöse Erfahrung. Oder jemand geht in den Gottesdienst und sagt, boah, ich bin da dem Spirituellen begegnet, und dann sagt ein religiöser Mensch, das war doch kein Spiritueller, das war natürlich Jesus. So. Und ich glaube, an der Stelle kommen die Konflikte. Okay. Also die Deutungsmacht. Es geht darum, wie darf das gedeutet werden, wenn, und jetzt kommen wir wieder zurück, wenn diese Phänomene meine Religion sichern, deswegen war ich da zurückhaltend, wenn diese Phänomene meine Religion sichern, aber diese Phänomene können die Künstler oder die Ästheten besser beschreiben als die Theologen oder die religiösen Menschen, dann nehmen die unsere Phänomene weg, mit denen wir aber uns selbst versichern und unsere eigene Identität stabilisieren. Mhm. Und dann sagen die, nee, das dürft ihr nicht. Das so. Und nee, damit beschäftige ich mich nicht, weil wenn ich das brauche, dann gehe ich lieber in die Kirche oder dann mache ich keine Ahnung was, dann gehe ich zum Lobpreis oder dann gehe ich zur Bach-Kantate oder zur Matthäus-Passion oder da gibt es ja, kannst ja alles Mögliche austauschen. So. Mhm. Und da glaube ich, im Grunde sind ganz viel davon sind Konflikte. Wer hat sozusagen das Recht, das zu deuten? Sind das jetzt diejenigen, die sagen, nee, das erleben kannst du nur erleben bei der Bach-Kantate oder bei der Matthäus-Passion? Oder das kannst du nur erleben in dieser spezifischen Art der Frömmigkeit, in dieser spezifischen Art der Kunstausbringung, in dieser spezifischen Art des was auch immer. Und ich kann das verstehen. Ich glaube aber, dass das mehr über die Verunsicherung aussagt derjenigen, die das Bedürfnis haben, sich von bestimmten Dingen erstmal abgrenzen zu müssen oder verurteilen zu müssen. Mhm. Also besonders religiöse Menschen, die besonders kritisch auf Distanz zu Kunst gehen, scheinen irgendwie ein bisschen unsicher mit ihrer eigenen Religiosität zu sein, weil sonst können sie es ja auch entspannt, ich sag mal, genießen. Also, ja. Und man kann ja hingehen und kann gucken, genieße ich das? Und ich meine, Ästhetik. Kant sagt, die Ästhetik funktioniert so, Entschuldigung, darf ich diesen einen?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Kant sagt, die Ästhetik funktioniert so, dass sie keiner Zweckrationalität unterliegt. Also eine ästhetische Erfahrung, die folgt keinem Zweck, sondern ist in sich selbst wirksam. Mhm. Freud sagt, das stimmt nicht ganz. Der Zweck der ästhetischen Erfahrung ist der Genuss. Das finde ich ganz gut. Also solange ich das genieße, solange wird dem eine Bedeutung zukommen. Hm. Wenn ich aufhöre, Dinge zu genießen, dann ist die Ästhetik irgendwann uninteressant. Ja. Und ich könnte mich jetzt als religiöser Mensch in bestimmte Dinge begeben und kann sagen, genieße ich das? Macht das was mit mir oder nicht? Und dann macht es was mit mir und dann finde ich das schön oder finde ich das obszön oder finde ich das abstoßend oder irritierend oder offenbarend. Also da kann man ja alles Mögliche. Hm. Und dann kann ich ja noch immer der religiöse Mensch sein oder ein ganz anderer als vorher. Aber wenn ich schon so unsicher bin, dass das irgendwie verletzt werden könnte, beschmutzt werden könnte, dann darf ich mich da gar nicht nähern.
Genau. Christoph, vielen Dank. Wir könnten eigentlich, wir haben uns gerade warm geredet, wir könnten jetzt weitermachen.
Ja, wir haben tatsächlich, also das muss ich vielleicht noch anmerken, wir haben vieles angekratzt. Also es wäre wirklich auch spannend. Aber gut, das ist natürlich auch das Schicksal der Universität. Man kann bei so vielen Dingen auch tiefer bohren. Aber
natürlich.
Man kann vieles weiter.
Das ist auch das Schicksal eines Podcasts, dass man irgendwie nur...
Aber es war gut.
Ja, man kann Spuren legen, oder? Man kann Spuren legen und wenn jemand jetzt denkt, ey, das Thema, das interessiert mich, dann kann man weiter. Ich versuche nochmal rauszuhören, welche Bücher du alle genannt hast, dass ich die in die Shownotes verlinke. Da waren super Sachen dabei. Ja,
da waren ziemlich gute Sachen dabei. Habe ich immer noch das Gefühl, auch nach einigen Jahren, nachdem ich das Gespräch mit dem Christoph zusammen aufgezeichnet habe. Ich hoffe, wir konnten wirklich ein paar Spuren legen für euch. Vielleicht könnt ihr an der einen oder anderen Stelle einhaken. Ein Buch, das der Christoph genannt hat und empfohlen hat, das habe ich euch in den Shownotes nochmal verlinkt. Ich habe es mir selber antiquarisch gekauft und habe das mit ziemlich großem Gewinn gelesen. Also vielleicht interessiert ihr euch ja dafür. Jetzt geht's weiter mit dem Text von Thomas Merton, ein Wort an Dichterinnen und Dichter. Viel Spaß. Ich habe in meinem Freundeskreis einige Künstlerinnen und Künstler, die eben ihre Arbeit machen als Musiker, als Autorinnen, Dichterinnen und Dichter, Poetry Slammer und so weiter und so fort. Und einige von denen sind, ich sag mal, spirituell interessierte Menschen. Also es sind gläubige Menschen, es sind religiöse Menschen häufig. Oder wenn sie sich selbst nicht als religiös bezeichnen, dann doch irgendwie als spirituell aufgeschlossen. Und für diese Leute gibt es eine ziemlich klare Verbindung zwischen ihrer Spiritualität und ihrer Arbeit als Künstlerin oder als Künstler. Wie das ganz konkret aussieht, da hat bestimmt jeder seinen ganz eigenen Zugang. Also für die einen ist es möglicherweise vor allem wichtig, ja, dass der Inhalt irgendwie quasi spirituell ist oder religiös ist. Also daran würden sie vielleicht das festmachen, ob das jetzt eine spirituelle Angelegenheit ist oder nicht. Andere verstehen möglicherweise ihre künstlerische Arbeit an und für sich als spirituell. Der Mann, mit dem ich mich heute vor allem beschäftige, der, würde ich sagen, hat beide Standpunkte vertreten. Kann man ja auch. Die Rede ist von Thomas Merton. Thomas Merton war selbst ein Dichter, er war auch Maler, er hat abstrakte Grafiken in Schwarz-Weiß gemalt und in seinen Gedichten, die er geschrieben hat, hat er manchmal christliche, manchmal buddhistische, manchmal islamische Themen anklingen lassen, aber er hat auch politische Gedichte geschrieben oder er hat auch Naturbeschreibungen geschrieben. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann war das für ihn alles eins. Thomas Merton war Mönch. Er wurde 1915 als Sohn eines Künstlerehepaars geboren. Er hat ziemlich früh seine Eltern verloren, hat Literatur studiert, hat geschrieben, wohnte bei seinen Großeltern, als seine Eltern tot waren. Und als dann sein Großvater starb, da stürzte ihn das in eine existenzielle Krise, in deren Verlauf er sich zum Katholizismus bekehrte. Das war so in den, ich glaube, Ende der 30er Jahre. 1941, kurz vor seinem 27. Geburtstag, trat er in den Orden der Trappisten ein. Die Trappisten sind ein strenger Ableger der Zisterzienser und das ist wiederum ein katholischer Mönchsorden. Ja, die Trappisten sind eher streng. Bei ihnen wird möglichst wenig gesprochen. So wenig wie möglich. Es wird sehr viel in Zeichensprache kommuniziert. Und das schien Merton damals der für ihn absolut richtige Schritt zu sein. Er war ein total lebenslustiger Mensch. Er hat eine Zeit lang, also eigentlich nur ein Jahr in Cambridge studiert, auch Literatur, und wurde von der Uni wieder runtergeschmissen, weil er zu wild gelebt hat. Also es war jetzt irgendwie kein Kind von Traurigkeit. Er war sehr, sehr schlau, ein sehr intelligenter Mensch. Er war witzig, er konnte sogar in der Zeichensprache der Mönche Witze machen. Aber er hatte mit dem Ordensleben in seinem Orden, in seinem Kloster, seine liebe Not. Allerdings nicht, weil es ihm zu ruhig gewesen wäre oder zu wenig abwechslungsreich, sondern im Gegenteil, weil er schon früh gemerkt hat, dass er sich zum Eremitendasein berufen fühlte. Also, wovon er träumte, war ein Leben in Abgeschiedenheit und absoluter Stille. Das schien ihm für sich selbst das Ideal zu sein. Danach hat er sich gesehnt und sein Kloster, in dem er gelebt hat, Our Dear Lady of Gethsemane, hieß das, unsere liebe Frau von Gethsemane in Kentucky, sein Kloster war das gerade nicht. Das wurde von dem Abt Dom James geleitet und James war ein gewiefter Geschäftsmann, der hat das Kloster übernommen, als es finanziell total am Boden war Und der sorgte dafür, dass die Landwirtschaft des Klosters rund lief und dass die Erträge abwarf. Auf diese Weise hat er die Finanzen des Klosters wieder saniert. Das war nötig. Die Betriebskosten eines Klosters sind sehr, sehr hoch. Aber Dom James legte eben auch sehr viel weniger Wert auf Kontemplation, als Merton das tat. Das war ein völlig anderer Menschenschlag, der Abt des Klosters. Und so kam das für Merton immer wieder zu unglaublich spannungsvollen Situationen, dass er einfach von dem Betrieb auf dem Klostergelände sich total gestört sah und irgendwie nicht wusste oder Schwierigkeiten hatte, seine Art von Spiritualität, die ihm vorschwebte, zu leben. In dem Kloster bekam Merton dann irgendwann nach einigen Jahren des Hin und Hers doch seinen Willen. Er durfte sich in so eine Eremitenklause zurückziehen und dort durfte er meditieren, lesen und schreiben. Und als Schriftsteller war er ein richtiger Rockstar. Er schrieb viele Bücher. Diese Bücher verkauften sich gut und brachten dem Kloster auch gutes Geld ein. Was die jetzt auch, sie haben sich nicht drauf verlassen und sie haben es auch nicht eingefordert, aber sie haben es wahrscheinlich dankend angenommen. Er selber, Thomas Merton, hatte ja als Mönch ein Armutsgelübde abgelegt und durfte von dem Geld nichts nehmen. Das hat ihn aber auch nicht sonderlich gestört. Worum es ihm ging, war das Schreiben und das Meditieren. Was Kunst ihm bedeutete als Mann, der sich für Mystik interessierte, für Kontemplation interessierte und der eben selber Künstler war. Was ihm Kunst bedeutete, das finde ich, das kann man gut an dem Text erkennen, den ich gleich vorlesen möchte. Diesen Text, A Message to Poets, hat Thomas Merton 1964 geschrieben. In diesem Jahr, 64, gab es ein informelles Treffen junger Dichter. Das fand in Mexico City statt. Die Dichter und Dichterinnen waren auch dabei, kamen vor allem aus Südamerika. Es gab auch ein paar Nordamerikaner dabei. Vermutlich gehörte auch Ernesto Cardenal dazu, der später sich als katholischer Priester den Widerstandskämpfern in Nicaragua anschloss, den Sandinistas, und Marxist wurde, also ein katholischer Marxist. Und später wurde Cardenal sogar Kulturminister der revolutionären Regierung in Nicaragua. Der war sehr wahrscheinlich auch bei diesem Treffen dabei. Aber als dieses Treffen stattfand, war das alles natürlich noch überhaupt gar nicht in Sicht. Trotzdem, die politische Situation war angespannt. Man muss sich das vorstellen, Kennedy, JFK war erst vor kurzem ermordet worden. Der Vietnamkrieg tobte schon eine ganze Weile. Der nukleare Konflikt zwischen den Weltmächten war auf die Spitze getrieben. Die Kuba-Krise war gerade, glaube ich, überstanden. Aber die Welt hatte Angst vor einem nuklearen Krieg zwischen Ost und West. Der Kalte Krieg war auf dem Höhepunkt. In Lateinamerika kämpften kommunistische Guerillas gegen die regierenden Diktatoren. Und in Amerika und im ganzen Westen war klar, der Kommunismus ist der Hauptfeind, gegen den müssen wir uns verteidigen, gegen den muss der westliche Kapitalismus geschützt werden, während in Lateinamerika kommunistische Guerillas gegen die Macht der Diktatoren kämpften und da das gut-böse Schema so ein bisschen andersherum funktionierte. So, das war also die politische Situation, in der sich diese jungen Dichterinnen und Dichter getroffen haben, also eine total explosive weltpolitische Lage. Und in dieser Situation schreibt Thomas Merton seinen Text. Er war zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alt und er würde 4 Jahre später, 1968, auf ziemlich merkwürdige Weise in Bangkok ums Leben kommen. Thomas Merton soll angeblich an einem Stromschlag gestorben sein, als er aus der Dusche zurückgekommen ist und an einem nicht richtig isolierten Ventilator da irgendwie einen Stromschlag bekommen hat. Die Umstände seines Todes sind ziemlich mysteriös. Angeblich hat man ihn vollkommen angezogen gefunden. Es gibt da Leute, die sagen, in Wirklichkeit wurde der ermordet, aber nichts Genaues weiß man nicht. Die offizielle Version ist, Thomas Merton ist an einem, also durch einen Unfall mit einem Stromschlag in Bangkok gestorben, als er auf Vortragsreise war. In seinen Studien und in seinen Meditationen hat er sich bereits intensiv mit dem Zen-Buddhismus beschäftigt.
zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Text schreibt und auch mit dem Sufismus, also der mystisch-charismatischen Version des Islam, könnte man vielleicht sagen, ich bin kein Fachmann, aber das waren Dinge, die ihn beschäftigt haben und von denen er auch versucht hat zu lernen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt noch nichts darüber veröffentlicht, aber wenn wir ein bisschen drauf achten, dann klingt das so ein bisschen durch in dem Text, den er geschrieben hat und den ich jetzt vorlese. Ich habe Message to Poets übersetzt. Ich habe keine deutsche Übersetzung davon gefunden. Veröffentlicht wurde das in dem Buch Raids on the Unspeakable. Das kam 1966 raus. Wie gesagt, ich habe keine deutsche Version gefunden. Und diesen Text fand ich so spannend, dass ich mich mal an die Übersetzung gemacht habe. Ein Wort an Dichterinnen und Dichter. Wir, die wir dichten, wissen, dass der Grund für ein Gedicht erst dann entdeckt werden kann, wenn das Gedicht fertig ist. Der Grund für eine vom Leben inspirierte Tat erweist sich in der Tat selbst. Dieses Treffen ist eine spontane Explosion der Hoffnungen. Deshalb ist es ein Wagnis, dass wir in prophetischer Armut eingehen, wird es doch von keiner Institution gefördert oder finanziert, von keinem Veranstalter geplant oder öffentlich bekannt gemacht, sondern es ist ein lebendiger Ausdruck des Glaubens daran, dass es nun neue Menschen, neue Dichterinnen und Dichter auf der Welt gibt, die keinem etablierten politischen System oder einer kulturellen Einrichtung verpflichtet sind, sei sie nun kommunistisch oder kapitalistisch, und die es wagen, ihrer eigenen Vision von Wirklichkeit und Zukunft zu folgen. Diese Versammlung ist vereint durch eine Flamme der Hoffnung, deren Hitze noch nicht gemessen, deren Wirkung noch von niemandem erfasst worden ist, weil dieses Feuer ganz und gar neu ist. Sein Grund kann von niemandem erkannt werden, der sich nicht an ihm wärmt. Der Grund, warum wir hier sind, wird erst dann sichtbar werden, wenn wir uns alle gemeinsam auf den Weg gemacht haben, ohne zu zögern, hinein in alle Widersprüche und Möglichkeiten. Wir glauben, dass unsere Zukunft aus Glaube und Liebe gemacht wird und nicht durch Gewalt oder Berechnung entsteht. Der Geist des Lebens hat uns hier zusammengeführt, an diesen Ort oder zumindest in gemeinsamer Übereinkunft. Und er wird unsere Begegnung zu einer Offenbarung lauter Gewissheiten werden lassen, die wir jeder für uns alleine niemals erfahren könnten. Der Zusammenhalt der Dichterinnen und Dichter wird nicht durch taktische Manöver oder politische Winkelzüge herbeigeführt, denn dafür wären Vorurteile, List und strategisches Handeln notwendig. Und bei allem, was man einem Dichter vielleicht vorwerfen mag, man kann ihm nicht nachsagen, dass er durchtrieben wäre. Seine Kunst beruht auf einer tief verwurzelten Unschuld, die er verlieren würde, wenn er sich dem Geschäftlichen, der Politik oder einem streng reglementierten akademischen Leben widmete. Die Hoffnung, die sich auf kalte Berechnung verlässt, hat ihre Unschuld verloren. Wir dagegen rotten uns hier zusammen, um die unsere zu verteidigen. Jegliche Unschuld ist eine Sache des Glaubens. Ich spreche jetzt nicht von einer gemeinsam vereinbarten Übereinkunft, sondern ich rede von inneren Überzeugungen aus ein und demselben Geist. Diese Überzeugungen sind so stark und unwiderstehlich wie das Leben selbst. Sie wurzeln in der Treue zum Leben, nicht zu künstlichen Systemen. Der Zusammenhalt der Dichterinnen und Dichter untereinander ist eine so elementare Tatsache wie das Sonnenlicht, der Wechsel der Jahreszeiten oder der Regen. So etwas kann man nicht planen, es kann nur geschehen. Es kann nur empfangen werden. Es ist ein Geschenk, für das wir offen sein und bleiben müssen. Niemand kann durch Konzepte den Sonnenaufgang herbeiführen oder Regen dazu veranlassen, dass er fällt. Das Wasser der Meere bleibt nass, trotz aller Programme und formaler Anstrengung. Zusammenhalt ist nicht gleich Kollektivität. Die Planer eines kollektiven Lebens werden sich über die Ernsthaftigkeit, ja über die Tatsache unserer Hoffnung, lustig machen. Sollte es ihnen gelingen, dass sie uns mit ihrem Zweifel anstecken, werden wir unsere Unschuld verlieren und mit ihr unseren festen Zusammenhalt. Kollektives Leben wird häufig auf der Grundlage von List, Zweifel und Schuld erreicht. Echter Zusammenhalt wird zerstört durch die politische Kunst des Gegeneinander-Ausspielens und durch die kommerzielle Kunst, den ökonomischen Wert eines Menschen zu bestimmen. Diese illusorischen Maßstäbe hat der Mensch zur Grundlage genommen, um darauf eine Welt willkürlicher Werte zu errichten, ohne Leben oder Bedeutung, aber voller fruchtloser Betriebsamkeit. Wer einen Menschen gegen einen anderen ausspielt, ein Leben gegen das andere, das Werk eines Menschen gegen das eines anderen, und dann meint, dessen Wert hinsichtlich seiner Kosten oder seiner wirtschaftlichen Bedeutung oder seines moralischen Verdienstes bestimmen zu können, der steckt alle anderen mit dem tiefsten metaphysischen Zweifel an. Getrennt voneinander und aufgehetzt gegeneinander, im Wettkampf um den größten Wert, lassen sich die Menschen ohne weiteres zu Objekten machen, die auf dem Sklavenmarkt verhökert werden. Sie verzweifeln an sich selbst, weil sie erkennen, dass sie dem Leben und dem Dasein selbst untreu geworden sind. Und sie finden niemanden mehr, der ihnen ihre Treulosigkeit vergeben würde. Doch ihre Verzweiflung verdammt sie nur zu weiterer Untreue. Ihrer geistlichen Herkunft entfremdet, machen sie sich daran, den Geist ihrer Mitmenschen zu brechen, zu demütigen und zu zerstören. In diesem Zustand findet sich keinerlei Freude, nur Wut. Jeder Mensch spürt, dass sein grundlegendstes Wesen durch Misstrauen, Unglaube und Hass vergiftet wird. Jeder erlebt sein Dasein als eine Abfolge von Schuld und Verrat, und selbst der Tod bietet keinen Ausweg. Wir verbünden uns und prangern dieses abgekartete Spiel als das an, was es ist, als schändlich, als Hochstapelei. Wenn wir gegen diese Verirrungen vereint bleiben wollen, gegen die Mächte, die die Menschheit vergiften und sie zu Untertanen einer Welt machen, in der Bürokratie, Kommerz und Polizeistaat unantastbar erscheinen, dann dürfen wir uns nicht kaufen lassen. Wir müssen uns ihrer akademischen Beurteilungen verweigern. Wir müssen der Verführung durch öffentliche Aufmerksamkeit widerstehen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass man uns in mystischen Vergleichen gegeneinander ins Feld führt, ob das nun durch die politischen, literarischen oder kulturellen Hüter der reinen Lehre geschieht. Wir dürfen uns nicht dazu verleiten lassen, dass wir uns zum Vergnügen ihrer Medien gegenseitig verschlingen und verstümmeln. Wir dürfen uns nicht von ihnen auffressen lassen, damit sie an uns ihre unersättlichen Zweifel stillen. Wir dürfen nicht einfach nur für etwas und gegen etwas anderes sein, selbst wenn wir für uns und gegen sie sind. Wer sind sie schon? Wir sollten sie nicht dadurch bestärken, dass wir ihre Gegner werden, was ja nahelegen würde, dass sie tatsächlich existieren. Wir sollten zu ihren Maßstäben auf Abstand gehen. In dieser Hinsicht sind wir alle Mönche. Wir bleiben unschuldig und unsichtbar für Kulturindustrie und Funktionäre. Sie haben keine Ahnung von dem, was wir treiben, solange wir uns nicht an sie verraten. Und selbst dann
würden sie es niemals begreifen. Verstehen können sie nur das, was sie selbst verordnet haben. Sie sind geschickt darin, in schönen Worten das Leben zu umschreiben und dann dafür zu sorgen, dass das Leben sich dem anpasst, was sie selbst verkündet haben. Wie sollten sie irgendjemandem vertrauen können, wenn sie sogar das Leben zum Lügner machen? Es ist der Geschäftsmann, der Werbestratege, der Politiker, der ergeben an die Magie der Sprache glaubt, nicht der Dichter. Dichterinnen und Dichter leben in dem Bewusstsein, dass keinerlei Magie existiert. Nur das Leben gibt es. Mit all seiner Unvorhersehbarkeit und Freiheit. Was als Magie bezeichnet wird, ist ein rücksichtsloser Manipulationsversuch, ein Teufelskreis, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Sprachmagie ist eine Entweihung der Sprache und des Geistes, in der Worte, die absichtlich unverständlich sind, sinnlos auf den verletzlichen Willen einwirken. Lasst uns diese Magie verspotten und sie mit eigenen Unverständlichkeiten nachahmen, wenn wir Lust darauf haben. Noch besser aber ist es, zu prophezeien, statt zu spotten. Eine Prophetie auszusprechen bedeutet nicht, dass man etwas vorhersagen würde. Man packt vielmehr die Wirklichkeit in einem Moment, in dem sie sich mit äußerst gespannter Erwartung dem Neuen zuwendet. Diese Spannung erkennen wir nicht in hypnotischer Begeisterung, sondern im Licht des alltäglichen Lebens. Dichtung ist frei von jeglicher Vorhersage, weil sie selbst die Erfüllung all jener wirklich bedeutsamen Vorhersagen ist, die sich im Alltag verbergen. Dichtung ist das Erblühen alltäglicher Umstände. Sie ist die Frucht ganz normaler und natürlicher Entscheidungen. Darin liegt ihre Unschuld und ihre Würde. Lasst uns nicht wie diejenigen sein, die sich wünschen, der Baum würde zuerst seine Frucht tragen und erst anschließend seine Blüte. Ein Taschenspielertrick und Werbeversprechen. Uns genügt es, wenn zuerst die Blüte erscheint und erst nach ihr die Frucht. Jedes nach seiner Zeit. Solcher Art ist der Geist der Dichtung. Lasst uns dem Leben gehorchen und dem Geist allen Lebens, der uns in das Dichterdasein hineinberufen hat. Denn dann werden wir viele neue Früchte ernten, nach denen die Welt hungert. Früchte der Hoffnung, die man noch nie zuvor gesehen hat. Mit diesen Früchten werden wir die Bitterkeit und Wut des Menschen stillen. Lasst uns stolz darauf sein, dass wir keine Schamanen sind, sondern ganz normale Menschen. Lasst uns stolz darauf sein, dass wir keine Fachleute auf irgendwelchen Gebieten sind. Lasst uns stolz sein auf die Worte, die uns geschenkt werden, nicht um jemanden zu belehren, zu widerlegen oder zu beweisen, wie sehr irgendjemand daneben liegt, sondern um über alle Dinge hinauszuweisen, in die Stille, in der überhaupt nichts gesagt werden kann. Wir sind keine Überredungskünstler. Wir sind die Kinder des Unbekannten. Wir sind die Abgesandten der Stille, die nötig ist, um die Opfer des Unsinns zu heilen, die von zu viel aufgesetzter Freude sterbenskrank geworden sind. Lasst uns also zur Kenntnis nehmen, wer wir in Wirklichkeit sind. Derwische, besessen von einer geheimen, heilenden Liebe, die man weder kaufen noch verkaufen kann und die unter Politikern gefürchteter ist als jede gewaltsame Revolution, weil Gewalt überhaupt nichts ändert. Liebe aber verändert alles. Wir sind stärker als die Atombombe.
Lasst uns also Ja sagen zu unserer edlen Abstammung, indem wir die Unsicherheit und die Verachtung umarmen, die zu einem Dasein als Derwisch dazugehören. Schon in der Republik des Plato gab es für Dichter und Musiker keine Verwendung. Für Derwische und Mönche schon gar nicht. Die hochtechnisierten Platos dagegen, die sich für die Beherrscher unserer heutigen Welt halten, wollen uns mit Banalitäten und hochtrabenden Idealen ködern, aber wir können ihnen ganz leicht ausweichen, indem wir in den heraklitischen Fluss steigen, den man niemals zweimal durchqueren kann. Wenn der Dichter seinen Fuß in den stetig fließenden Fluss setzt, dann wird aus dem gleißenden Wasser nichts anderes als Dichtung geboren. In diesem einzigartigen Augenblick wird die Wahrheit ersichtlich für alle, die in der Lage sind, sie zu empfangen. Niemand kann sich dem Fluss nähern, sofern sie oder er nicht die eigenen Füße benutzt. Man kann nicht herbeigefahren oder getragen werden. Niemand kann in den Fluss steigen, solange sie oder er noch die Gewänder der bekannten und allgemein vertretenen Weltanschauung trägt. Man muss das Wasser auf der eigenen Haut spüren. Man muss wissen, dass das Unmittelbare nur dem entblößten Geist und den Unschuldigen zugänglich ist. Kommt, Derwische, hier ist das Wasser des Lebens. Tanz darin. Das war ein Wort an Dichterinnen und Dichter, und ihr habt gemerkt, dass es sehr poetisch ist. Ein bisschen dunkel an manchen Stellen. Man denkt, okay, was meint er jetzt? Lass mich ganz kurz eine Sache aufklären, wo ihr euch möglicherweise gerade eben gefragt habt, what? Das ist der heraklitische Fluss. Da wird der eine oder andere von euch drüber gestolpert sein. Ich musste auch nachschauen, was da jetzt wohl gemeint ist. Heraklit war ein Philosoph des 5. Jahrhunderts vor Christus. Und er kritisierte die oberflächliche Wahrnehmung der Realität seiner Zeitgenossen. Er hatte mehrere große Themen. Ein großes Thema war der Logos, die das ganze Leben durchziehende Vernunft, der Ursprung und die Herkunft von allem. Und er beschäftigte sich mit dem natürlichen Prozess des Werdens und Wandelns. Anschließend an seine Philosophie ist der Satz Pantarei entstanden, das heißt alles fließt. Und das war ein Bild, was Heraklit oft benutzt hat, der Fluss, der für die Wirklichkeit steht, die zwar auf der einen Seite immer sozusagen in derselben Bahn verläuft, von außen betrachtet sozusagen statisch ist, irgendwie bleibt, gleich bleibt. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist das fließende Wasser, das durch das Flussbett fließt, eigentlich in jedem Augenblick etwas anderes. Es ist sowohl bleibend als auch ständig werdend und sich ständig verändernd. Und wenn Merton hier von dem heraklitischen Fluss schreibt, dann meint er, so wie man den Fuß ins Wasser setzt, berührt man schon wieder anderes Wasser. Man berührt niemals dasselbe Wasser. Und wenn man so will, berührt man niemals denselben Fluss. Man durchquert niemals denselben Fluss. Es ist eigentlich immer ein anderer Fluss. Auch wenn das jetzt hier bei mir in der Nähe von Marburg die Lahn ist, es ist immer die Lahn, aber das Wasser, das vorbeifließt, ist eigentlich immer anderes Wasser. Das ist ein Thema, was hier ganz, ganz stark in diesem Text gemacht wird von Thomas Merton. Wahre Dichtung, sagt er ja, wahre Dichtung passiert im ganz normalen Leben. Es ist ein Ausdruck des ganz normalen Lebens. Das ist das eigentliche Wunder. Das eigentliche Wunder ist das ganz normale Leben, das fließt, das immer neu ist, das immer anders ist und die Kraft, die dahinter steckt. Leben, das ist ein Wort, das hier immer wieder anklingt. Eine vom Leben inspirierte Tat habe ich übersetzt am Anfang. Living Act ist eigentlich das englische Wort dafür. Also der Grund für eine vom Leben inspirierte Tat, so fängt der Text ja an, erweist sich in der Tat selbst. Man sucht nicht nach irgendeinem Grund, warum hast du dies getan, warum hast du das getan. Eine vom Leben inspirierte Tat, eine wahrhaftig lebendige Tat, ist eigentlich Grund an sich selbst. So wie Dichtung. Und dieses Wort Leben kommt immer wieder vor. Geist des Lebens, Blüte, Frucht. Und damit ist natürlich kein biologisches Leben gemeint, sondern Merton meint das Lebensprinzip dahinter, den Ursprung des Lebens, die Herkunft von allem. Und dieses Leben passiert. Es fließt. Es ist in allem gegenwärtig. Und ganz besonders eben im Alltag, im ganz normalen Lebensvollzug. Und in diesem Bereich, ins ganz normale Leben, in den ganz normalen Lebensvollzug, in diesem Bereich gehört Dichtung und künstlerische Arbeit. Und demgegenüber stellt Thomas Merton das Wort System und alles, was damit zusammenhängt. Organisieren, taktieren, Geschäfte machen, planen. Das ist sozusagen das Gegenüber. Während das Leben das Wahre ist, das Echte, sind alle Systeme künstlich vom Menschen gemacht. Und deshalb haben Künstler nach Thomas Merton zwei Aufgaben. Er sagt ja, Kunst, also Dichtung, ich übertrage jetzt das Wort Dichtung und sage, das ist Kunst, okay? Kunst ist die Blüte des Lebens und seine Frucht. Kunst ist eine Art, aus dem Leben hervorgegangenes Leben. Also sie folgt daraus, ganz natürlich, das ist hier der Punkt. Kunst folgt aus dem Leben als etwas Natürliches. Und weil das Leben, über das Thomas Merton hier schreibt, nicht irgendein Leben ist, sondern das Leben, ich würde sagen, der Christ sagt Geist Gottes, der Zen-Buddhist sagt vielleicht das Sein, weil das hier nicht einfach nur um biologisches Leben geht, deshalb, so verstehe ich ihn, sind Künstler die eigentlichen Mystiker. Und natürlich Künstlerinnen, die eigentlichen Mystikerinnen. Klar, die eigentlichen Gottsucherinnen, die eigentlichen Propheten. Weil sie keine künstlichen Systeme brauchen, um das Leben zu haben oder herbeizuführen, sondern sie klinken sich einfach in den Lebensstrom ein. Oder, wie Thomas Merton es ausdrückt, sie gehen in den Fluss. Sie treten einfach hinein in den Fluss. Und wenn sie, die Dichterinnen, die Mystiker, die eigentlich vom Geist beseelten, wenn diese Leute in den Fluss treten, dann wird Dichtung geboren. Dann wird Kunst geboren. Dann wird etwas Neues, etwas ganz anderes geboren. Das ist ihre Aufgabe. So verstehe ich ihn. Das ist die erste von zwei Aufgaben, die ich sehe. Die zweite: wenn die Künstler das tun, dann bilden sie eine Schicksalsgemeinschaft. Und als diese Schicksalsgemeinschaft stehen sie automatisch gegen alle Kräfte, die dem Leben, also dem Urleben, entgegenwirken. Dann stehen sie automatisch gegen alle Kräfte, die Menschen zu Objekten machen und sie ausbeuten und die dem Leben Gewalt antun, die das Leben versuchen zu manipulieren, die durch Tricks und faule Zauber versuchen, Dinge herbeizuführen. Und diese Opposition müssen die Künstler in Gemeinschaft leben. Oder wenn sie ihrem Ruf als Künstler folgen, dann können sie eigentlich gar nicht anders. Sie leben automatisch in Gemeinschaft. Sie müssen noch nicht mal sozusagen die Opposition ergreifen, sondern sie sind automatisch das andere. Wenn sie sich kaufen lassen, wenn sie den Verlockungen des Systems folgen, wenn sie sich wie die anderen versklaven lassen, dann haben sie ihre Bestimmung verloren. diese Kräfte, diese Mächte, die alles vergiften und die den Menschen versklaven, die sind in der Welt und existieren doch nicht. Das sind nihilistische Kräfte. Diese Kräfte sind nichts und sie machen auch alles zu nichts. Sie vernichten alles. Und deshalb kann man sie nicht zu Gegnern haben, weil sie nichts sind. Man kämpft gegen sie, indem man sie einfach gar nicht beachtet. Indem man ihnen einfach nicht gehorcht. Man behandelt sie als das, was sie sind, nichts. Vielmehr, sagt Merton, müssen die Künstler dem Leben gehorchen und ihm folgen. Und das bedeutet, das Leben nicht manipulieren oder nicht irgendetwas herbeiführen, sondern vom Leben empfangen. So, und deshalb, sagt er, so verstehe ich ihn, sind Dichter, sind Künstlerinnen die eigentlichen Kontemplativen. Während ihre natürlichen Gegenspieler, der Geschäftsmann, der Politiker und die Werbestrategin ist. Tja, das ist ziemlich auf die Spitze getrieben. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht, wenn ihr das so hört. Ihr könnt diesen Text übrigens auf meiner Webseite nachlesen, gofi-müller.de mit UE geschrieben. Ich habe die ganze deutsche Übersetzung, das war ja beim Zuhören, nehme ich an, auch ein bisschen schwierig, dem Ganzen zu folgen. Also ihr könnt bei meiner Webseite vorbeischauen und da könnt ihr den Text nochmal in Gänze nachlesen und könnt schauen, ob ihr meiner Interpretation folgen wollt oder ob ihr die Dinge ganz, ganz anders versteht. Ja, ich bin hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen. Es klingt wunderschön. Es ist radikal. Vieles spricht mir aus der Seele. Aber ich bin auch misstrauisch. Ich bin auch misstrauisch diesem Text gegenüber. Obwohl ich ihn so sympathisch finde und obwohl ich glaube, dass es ein wichtiger Text ist. Was mich ein bisschen irritiert ist, hier spricht ein Künstler, der nicht selber Unternehmer sein muss. Sein Problem ist nicht, dass er von seiner Kunst leben müsste. Sein größtes Problem besteht darin, dass er nicht genügend Ruhe zur Kontemplation findet. Um den Verkauf seiner Bücher muss er sich nicht kümmern. Die gehen weg wie geschnitten Brot. Der befreundete Priester Leclerc zum Beispiel aus Europa, der schreibt ihn in einem Brief, er solle doch mal was veröffentlichen, was sich nicht so gut verkauft. Aber das konnte Merton überhaupt gar nicht. Alles, was er geschrieben hat, hat sich sehr, sehr gut verkauft. Darum musste er sich schon mal nicht kümmern. Aber selbst wenn das geklappt hätte, selbst wenn er das mal hinbekommen hätte, ein Buch zu schreiben, was sich nicht verkauft oder nicht so gut verkauft, er müsste sich ja immer noch nicht um seinen Lebensunterhalt kümmern, denn er ist Mönch. Er lebt im Kloster. Es wird für ihn gesorgt. Seine Aufgabe ist es, im Kloster Dienst zu tun, die Choräle zu singen, zu beten, zu meditieren, die Novizen zu unterweisen. Er war Lehrer, er hat als Lehrer gearbeitet im Kloster. Eigentlich geht's ihm gut, er hat ausgesorgt, mit seiner Kunst zumindest, muss er schon mal nicht für seinen Unterhalt sorgen. Und auch das Kloster selber ist irgendwie so ein bisschen außerhalb des Wettbewerbs. Jedenfalls, was ihn ganz persönlich angeht. Er hat also leicht reden, finde ich. Wenn er sagt, lasst euch nicht kaufen, verweigert ihre Bewertungen, lasst sie gar nicht wissen, was ihr treibt, sie verstehen es sowieso nicht. Er hat leicht reden. Und wenn ich mir so seine Biografie anschaue und mich beschäftige mit seinem Leben, da möchte ich ihm fast unterstellen, dass er in diesem Text sogar auch gegen diese geschäftige Betriebsamkeit seines Klosters schreibt. Also, er polemisiert ja so ein bisschen gegen die Planer des kollektiven Lebens. Sein Kloster war ganz sicher ein Ort organisierten kollektiven Lebens. Da kann man mal ganz sicher sein. Und in diesem Kloster passierte ziemlich wenig spontan und aus dem Leben heraus. Sondern das folgte einem strikten Regiment. Und da läuteten nicht nur die Glocken, sondern da brummten auch die Dieselmotoren. Und der Versandhandel mit dem selbst hergestellten Käse, der lief ganz wunderbar nach überall hin. Ich weiß gar nicht, ob die nur in den USA verkauft haben oder auch sogar weltweit.
das füllte ganz gut die Klosterkassen. Und man weiß, dass Thomas Merton damit auch seine liebe Not hatte mit diesem ganzen landwirtschaftlichen Betrieb. Dem Bruder, der für die Käseherstellung und den Vertrieb zuständig war, dem hat er mal irgendwann einen Zettel ans Pinboard gesteckt. Cheeses for Jesus. Hat er sich drüber lustig gemacht, über Käse für Jesus. Also Thomas Merton war damit nicht so richtig ganz einverstanden. Für ihn widersprach das dem kontemplativen Leben, der kontemplativen Berufung eines Mönches. Und wenn man diesen Text liest, A Message to Poets, dann kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er auch, obwohl er es niemals natürlich sagt, auch sein Kloster, sein eigenes Kloster gemeint hat. Aber seien wir nicht unfair und sagen, okay, das Kloster Gethsemane, das dient ihm vielleicht als Anschauungsbeispiel. Er ist ja ein schlauer Mensch, er weiß, wem er sich verpflichtet hat, er weiß auch, wen er zum Leben braucht. Also ich meine es dem biologischen Leben, was er jetzt zum biologischen Leben braucht, also das Essen und Trinken Leben, nicht das Urleben. Ja, das weiß er und er sagt es ja selber. Gerade hier im Alltag ist die Dichtung die Manifestation dieses Urlebens, dieses Lebensgeistes. In der Kunst wird dieses Urleben sichtbar. Ich glaube, deshalb würde er wahrscheinlich auch sagen, alle Kunst atmet dieses eine Leben. Alle Kunst ist spirituell. So würde ich ihn deuten. Der spirituelle Charakter von Kunst hängt nicht von ihrem Inhalt ab, sondern die künstlerische Tätigkeit an sich ist es. Jedenfalls dann, wenn sie aus der Stille geboren ist, aus der Unschuld, aus dem Hinhören in das Unbekannte, in das Unergründliche, wenn das kein bloßer Werbetrick ist, wenn das sich nicht um eine Masche handelt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann liegen Kunst und Mystik direkt beieinander. Dann sind sie sogar, vielleicht, ein und dasselbe. Wenn man sich im Neuen Testament auskennt und wenn man ein wenig die Briefe des Paulus kennt, vor allem den ersten Brief an die Korinther, dann finde ich, kann man merken, dass viele Formulierungen, die Merton hier benutzt, dort anknüpfen. Bei Merton ist es der feste Zusammenhalt der Dichterinnen und Dichter. Im Englischen heißt es Solidarity, also Solidarität. Ich habe das immer so ein bisschen versucht zu übertragen. Fester Zusammenhalt, feste Verbundenheit, Einheit, ne? Was also bei ihm die Einheit der Dichterinnen und Dichter ist, das ist bei Paulus die Gemeinschaft der Heiligen, die Kirche. Und der Geist des Lebens bei Merton ist natürlich bei Paulus der Heilige Geist. Und so wie bei Merton stehen auch bei Paulus die Heiligen den Mächten dieser Welt gegenüber. Und die sind dazu aufgerufen, bei ihrem Spiel nicht mitzumachen. Warum sagt Merton das nicht einfach? Warum zitiert er nicht einfach Paulus? Vielleicht, weil das Christentum seit der Zeit des Paulus inzwischen hocheffizient organisiert und strukturiert ist. Und weil Politik und Machtspielchen, Geschäftemacherei und Propaganda dort genauso zu Hause sind wie überall woanders auch. Also wenn du schon mal aus repressiven religiösen Strukturen ausgebrochen bist, wenn du also so eine christliche Gemeinschaft, religiöse Gemeinschaft von innen kennst, die hocheffizient organisiert ist und sehr gut durchgeplant ist und strukturiert ist und dem Menschen, der da drinnen lebt, die Luft zum Leben nimmt, wenn du das kennst, dann weißt du ziemlich genau, finde ich, wovon Merton hier schreibt. Diese Welt, die er beschreibt, diese Welt der Sprachmagie, diese Welt der Trickser, der politischen Künstler, der Geschäftemacher, Künstler,
diese Welt, die versucht, den Wert eines Menschen zu bestimmen anhand seiner moralischen Verdienste, seiner ökonomischen Verdienste und so. Diese Welt, die kann man in unserer Gesellschaft finden, aber die kann man natürlich auch in jeder religiösen Gemeinschaft finden und die kann man in jeder x-beliebigen Freikirche auch finden. Und natürlich auch in allen Landeskirchen und überall, wo man hinschaut. Und das weiß er natürlich ganz genau. Merton muss das überhaupt gar nicht konkret nennen. Er muss gar nicht unbedingt auf seinen eigenen Orden verweisen, auf sein Kloster oder seine Kirche. Das hätte er auch gar nicht gekonnt. Es gab Zensoren des Ordens, die haben alles zensiert, was er geschrieben hat. Das war Standard. Das wusste er. Sowas konnte er nicht schreiben. Das hätte er niemals aus dem Kloster rausbekommen. Er hat ja das Kloster so gut wie nie verlassen. Er hat ja die Sachen geschrieben und die haben das Kloster dann verlassen. Deshalb finde ich, denke ich, vermute ich, wendet er sich an die Künstler und die Künstlerinnen. Und aber nicht nur an sie, sondern eigentlich an alle, die bereit sind, den Weg der Kontemplation zu gehen. Er sagt, er beschreibt ihn als einen Weg, der in die Armut führt, der in die politische und gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit führt, aber auch in die Freiheit. Und mitten hinein in das, was man vielleicht den Sinn des Lebens nennen könnte. Tja, was machst du mit diesem Text? Was mache ich mit diesem Text? Ich finde, ich habe ja gesagt, ich bin hin und her gerissen. Ich habe jetzt nur die Oberfläche gekratzt. Es ist ein ganz schön vielseitiger Text und es ist eigentlich ein Gedicht. Es ist ein ziemlich langes Prosa-Gedicht, finde ich. Und dichte Texte haben es ja an sich, dass man immer und immer und immer wieder neu sich mit ihnen beschäftigen kann und immer wieder neu Dinge entdecken kann. Ich habe jetzt hier gerade einen ganz, ganz oberflächlichen Versuch gemacht, um da mal ein bisschen tiefer zu bohren, um dir sozusagen einen kleinen Start zu ermöglichen. Vielleicht, dass du dich selber nochmal damit beschäftigst. Wie gesagt, auf meiner Webseite findest du diesen Text. Was mache ich damit? Ich finde den... Ich liebe ihn immer noch, obwohl ich in manchen Punkten finde, dass Merton nicht ganz fair ist oder die Dinge ein bisschen zu stark auf die Spitze treibt. Ich sehe nicht nur ihn, ich sehe auch mich als einen Menschen, der in bestimmten ganz konkreten Lebensbezügen steckt. Und die fordern halt ihren Tribut. Und ich meine jetzt das biologische Leben, das Essen- und Trinkenleben, nicht das Urleben. Tja, und so wird es dir sicher auch gehen. Vielleicht ist es so ein Ideal. Ein Ideal, was er uns vor Augen malt und sagt, hier, das ist die Richtung. Da wollen wir hin, da sollten wir hin. Ist das lebbar? Ist das genau so konkret lebbar? Ich habe keine Ahnung. Ich wünschte, es wäre so. Möglicherweise gilt der Versuch. Ich knüpfe aber an gewissen Punkten an, zum Beispiel die Aufforderung, sich als Künstler nicht kaufen zu lassen, die finde ich richtig und sinnvoll. Die Versuchung ist groß, wenn man auch so vor sich hinkrebst und irgendwie nicht weiß, wohin mit seiner Kunst und mit seinem Leben. Und dann kommen so verlockende Angebote. Ich muss ehrlich sagen, die Versuchung ist groß, dann zu sagen, hey, weißt du was, mit mir muss es ja auch mal irgendwie weitergehen und sich auf faule Deals einzulassen. Und da, ich fühle mich hier von diesem Text herausgefordert zu sagen, nein, ich habe ein Ideal. Ich weiß, wofür ich das mache. Ich glaube an was Größeres als das und ich lasse mich nicht einfach auf alles Mögliche ein, was mir eine rosige Zukunft verspricht. Ich finde, da sollten wir Künstlerinnen und Künstler picky sein, also sagt der Engländer, oder? Also wählerisch. Wir sollten wählerisch sein. Wir sollten es uns herausnehmen, wählerisch zu sein. Und wenn die Politikerin, der Geschäftemacher, die Werbestrategin, wenn die sagen, ey, du bist doch bekloppt, jetzt denk doch mal drüber nach, welche Chance ich dir anbiete. Wie kannst du nur oder so? Da möchte ich lieber so einen Typen wie Merton, so einen kleinen Mini-Merton auf meiner Schulter sitzen haben, der mir sagt, denk doch mal drüber nach, hör noch mal genau hin, überleg dir genau, was du willst. Das will ich mir mitnehmen von diesem Text. Kunst als Widerstand gegen ausbeuterische Kräfte, das leuchtet mir auch ein. Das finde ich gut. Das finde ich sinnvoll und nötig. Kunst kann eine Alternative anbieten. Und das will ich auch. Und dann dieser Aspekt, Kunst als das, was das Leben aus dem Alltag hervorbringt. Kunst als nicht nur irgendwie
Ich habe bisher immer gedacht, Kunst würde den Alltag adeln, ne? Man nimmt das Banale des Alltages ernst. Das ist so ein bisschen, finde ich, die andere Richtung, kann man auch sagen. Aber ich finde es wunderschön, wenn er sagt, Kunst ist die Blüte des Alltags. Kunst ist die Frucht des Alltags. Also der Alltag ist der Nährboden für das Wunderschöne, was daraus entsteht. Aber beides ist ganz eng miteinander verbunden. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Das wiederum dann auch mir vor Augen zu halten, wenn es wieder zurückgeht in den stereotypen, nervenden, blöden Alltag. Das finde ich auch hilfreich. Ja, Kunst als Wunder im eigentlichen Sinn. Vielleicht kann man das so sagen. Also ich werde diesen Text noch öfter durchlesen, glaube ich, und mir vor Augen halten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war nicht zu heavy, zu schwer, zu dunkel. Ich bin der Meinung, Leute, die Kunst machen, haben an diesem Text ganz, ganz viel, was sie mitnehmen können. Aber auch alle anderen Leute, die jetzt vielleicht künstlerisch interessiert sind, aber ansonsten sich überlegen, wie das Leben zu leben ist oder so. Ich finde, die finden ja auch ganz schön viel. Das war unsere Special-Doppelfolge über die spirituelle Kraft von Kunst und Dichtung. Ihr habt gehört ein Gespräch mit dem Theologen Christoph Wiesinger und einen Text von dem Mystiker und Dichter Thomas Merton. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Übrigens, den Text, den ich vorgelesen habe von Thomas Merton, den könnt ihr auch nochmal in Gänze auf der Seite cobainserben.de unter der Rubrik Literatur finden. Da könnt ihr ihn nochmal in aller Ruhe nachhören. Außerdem findet ihr Kunstwerke von mir, eine Videoarbeit, eine Meditation mit dem Titel Panterei und dann nochmal ein meditatives Video, in dem Auszüge von dem Text von Thomas Merton, ein Wort an Dichterinnen und Dichter, nochmal von mir vorgelesen werden. Wenn euch das interessiert, schaut vorbei bei cobainserben.de. Ansonsten verabschieden wir uns, ich und der Jay, in Abwesenheit. Und wir freuen uns schon auf euch und auf das nächste Thema in 2 Wochen. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.